Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ganz herzlich willkommen zu der Sendung Treffpunkt hier auf DRS1. Vor 40 Jahren hat es hier im Schweizer Radio so getönt. Der Bundesrat, der damalige Ludwig von Moos, hat den Frauen gratuliert.
Ich möchte meinerseits der Schweizer Frau meinen Glückwunsch aussprechen, dass sie jetzt als vollberechtigte Bürgerinnen werden, mit den Männern zusammen das Schicksal der Schweiz können bestimmen.
Das Schicksal der Schweiz können mitbestimmen. Es war am 7. Februar 1971, wo die Schweizer Männer das eidgenössische Stimm- und Wahlrecht für die Frauen angenommen haben. Was hat das ausgelöst für uns Frauen? Wie haben sich seitdem Frauenbiografien verändert? Wir machen Generationengespräche. Wir reden mit Grossmüttern, Müttern, Kind und Grosskind. Am Mikrofon Mutter und Tochter Simon Hulliger. Guten Morgen. Wenn sich eine Ehefrau politisch einmischen will, dann kann sie das machen über ihren Ehemann. Da braucht es doch kein Stimm- und Wahlrecht für Frauen. So ist argumentiert worden vor 40 Jahren. Dann hören Sie den Treffpunkt auf der Seite zum Thema 40 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Genau am Ende ist es 40 Jahre her, seit die Frauen auf eidgenössischer Ebene das Frauenstimm- und Wahlrecht bekommen haben. Und das war ein langer Weg zu dieser politischen Gleichberechtigung. In 1971 aber war der Kampf noch nicht etwa vorbei gewesen. Noch dann hat es Kantone gegeben, ohne Frauenstimmrecht. Meine Kollegin Regula Zender hat für uns nochmal zurückgeschaut, zurückgelassen und ist ins Radioarchiv gestiegen.
Bern, in der eidgenössischen Abstimmung ist das Frauenstimmrecht mit großer Mehrheit angenommen worden.
So hat es am 7. Februar 1971 in den Nachrichten von Schweizer Radio DRS tönt. Zwei Drittel der Schweizer Männer, 14 Kantone und 3 Halbkantone haben Ja zum Frauenstimmrecht gesagt. Im Echo der Zeit hat eine ganz aufgeregte Radiojournalistin dem Bundesrat Ludwig von Moos Merci gesagt.
Herr Bundesrat von Moos, ich darf Sie heute Abend als der Bundesrat begrüßen, der zum positiven Resultat dieser Abstimmung wesentlich beigetragen hat und Ihnen im Namen von all diesen Schweizer Frauen danken, die heute auf eidgenössischer Ebene als politisch erwachsen befunden worden sind.
Ja, Frau Dr. Eckli, ich möchte meinerseits der Schweizer Frau bei mir Glückwunsch aussprechen, dass Sie jetzt auch als vollberechtigte Bürgerinnen werden, mit den Männern zusammen das Schicksal der Schweiz können bestimmen, wenn sie es wollen.
14 Jahre vorher, 1957, haben 33 Frauen im Oberwalliser Unterbech über das Schicksal der Schweiz mitbestimmen. Es ist in einer eidgenössischen Vorlage darum gegangen, ob Frauen auch Zivilschutz leisten sollen. Der Gemeinderat von Unterbech hat gefunden, darüber müssen auch die Frauen abstimmen. Darüber hat auch die Filmwoche schon berichtet.
Vom Rhonetal führt uns die Luftseilbahn in ein kleines Walliserdorf, das heute von sich reden macht. Der Initiant des kühnen Beschlusses, Gemeindepräsident Zehnhäusern, bekommt jeden Tag hunderte von Briefen und ertrinkt beinahe in Zeitungsartikeln, die sich mit dem Frauenstimmrecht von Unterbech befassen. Zum ersten Mal warten Frauen vor dem kleinen Wahllokal. Sie wissen, dass ihre Stimmen noch nicht mitgezählt werden. Trotzdem geschieht hier etwas Bedeutsames.
Die Frauen haben in eine separate Urne ihnen abgestimmt, sonst wäre der ganze Urnengang von Unterbech ungültig gewesen. Die Zeit war Ende der 50er Jahre noch nicht reif für das Frauenstimmrecht. Mit einer Zweidrittelsmehrheit haben die Männer 1959 bei einer ersten Volksabstimmung über das Frauenstimmrecht Nein gesagt. Zur Freude auch von vielen Frauen. Hier ein paar Beispiele aus einer Abstimmungssendung, die wir bei uns im Archiv gefunden haben.
Wir Gegnerinnen vom Frauenstimmrecht möchten uns jetzt auf alle Fälle von diesem Kampf zurückziehen und uns wieder schöneren, fraulicheren Aufgaben widmen, die uns besser liegen.
Der letzte Sonntag hat uns Bäuerinnen gebracht, was wir mit ganz wenig Ausnahmen erhofft und eigentlich erwartet haben. Ein Albdruck ist von uns genommen worden. Wir haben das Frauenstimm- und Wahlrecht nicht wollen und nicht gewünscht. Unseren Dienst in der Heimat sehen wir in einer ganz anderen Richtung. Wir haben das Gefühl, dass wir unserem Land viel mehr nützen, wenn wir hier unseren Platz als Frau ausfüllen, als wenn wir unsere Politik einschalten.
Und die Befürworterinnen des Frauenstimmrechts haben Freude gehabt, dass immerhin 3 Kantone Ja gesagt haben, nämlich Kanton Genf, Neuenburg und Watt.
Das Abstimmungsergebnis vom letzten Sonntag ist enttäuschend und zugleich außerordentlich erfreulich. Das Misstrauensvotum ist für uns Frauen erniedrigend und verletzend. Aber in 3 Weltschweizer Kantonen haben mehr als die Hälfte der Stimmenden den Frauen das Vertrauen ausgesprochen. Das ist außerordentlich erfreulich und ermutigend.
Bis 1971 haben verschiedene Kantone Stimmrecht auf kantonaler Ebene angenommen. Nach 1971, also nachdem die Frauen in der Schweiz auf eidgenössischer Ebene können abstimmen konnten, hat es immer noch Kantone gegeben, die das Frauenstimmrecht noch nicht hatten. Der letzte Kanton ohne Frauenstimmrecht war der Kanton Appenzell-Innerrhoden. 1990 hat das Bundesgericht in Lausanne entschieden, dass die Landsgemeinde ohne Frauen gegen die Gleichheit von Mann und Frau in der Bundesverfassung verstosse.
18.30 Uhr, Radio DRS, Abendjournal. Letzte politische Männerbastion in der Schweiz geschleift. Im Kanton Appenzell-Innerrhoden sind die Frauen ab sofort auch in kantonalen Angelegenheiten stimm- und wahlberechtigt.
1991, in dem Jahr, wo die Schweiz 700 Jahre Eidgenossenschaft gefeiert hat, sind die Frauen im ganzen Land stimm- und wahlberechtigt gewesen.
Es war also ein langer Weg zu dieser politischen Gleichberechtigung. Bei mir im Studio ist Brigitte Schneck, Historikerin, Leiterin vom Interdisziplinären Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung von der Universität Bern. Guten Morgen, Frau Schneck.
Guten Morgen.
Wenn ihr das hört, die Töne aus dem Archiv, was löst das bei euch aus? Ja, es ist schon, man hat schon das Gefühl, es ist lang her. Es ist lang her, es ist so, ist argumentiert worden. Was mir auffällt, ist, dass die Diskussion ums Frauenstimmrecht eigentlich unter Ausblendung von etwas ganz Grundlegendem ist geführt worden. Nämlich, dass es ein Menschenrecht ist, können mitzubestimmen, wie man die politische Umwelt gestaltet, wo man drinnen lebt. Und das Argument ist weg. Es gibt Herablassung beim Herrn Bundesrat, der uns gratuliert. Zum Menschenrecht muss man mir eigentlich nicht gratulieren, das habe ich. Wir wollen heute in der Sendung mit Generationen ins Gespräch kommen. Wir haben 4 Frauen eingeladen, Grossmutter, Mutter, Tochter. Ich begrüsse jetzt bei mir Sibylle Schneider, sie ist Grossmutter. Frau Schneider, was ist euch jetzt durch den Kopf gegangen, als ihr das so gehört habt?
Ja, mir ist natürlich viel in den Sinn gekommen, als ich die Radiobericht gehört habe, weil das ist mir sehr wieder präsent in der Familie, meine Mama als Frauenrechtlerin. Und ich möchte mich wirklich dem anschließen, was Frau Schneck gesagt hat. Meine Mama hat niemals Dankeschön, Herr Bundesrat, gesagt, sondern sie hat das als selbstverständlich betrachtet. Darum der Tag dort, für meine Mama ist das dann wie abgeschlossen gesehen, also abgeschlossen. Ich kann mich erinnern, die Kämpfe vorher auch und die jahrelang die Gespräche am Tisch, am Mittagstisch. Und mir ist es dann auch als Kind natürlich schon fast zu viel gewesen. Also ich bin dann Gott froh gewesen, wo das Frauenstimmrecht angenommen wurde.
Das macht die Kämpfe am Mittagstisch. Wir wollen mehr erfahren von eurer Lebensgeschichte und ob Frau Schneck bleibt hier bei uns und tut das alles immer so ein bisschen einordnen. Wir machen das in dieser Sendung auf dieser Seite.
I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Denver before the summer storm. Oh, her eyes were tender, oh, her arms were warm, and she could smile away the thunder, kiss away the rain. Even though she's gone away, you won't hear me complain. I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Portland before the winter chill. We used to go a-courting along October Hill. And she could laugh away the dark clouds, cry away the snow. It seems like only yesterday, as down the road I go, I've been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still in all I'm happy, the reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me.
40 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Wir reden heute darüber, und zwar mit Frauen aus unserer Hörerschaft, mit Frauen aus verschiedenen Generationen. Zum Beispiel sind bei mir jetzt Salome Schneider-Boye. Sie ist 28, ist Lehrerin und Mutter von einem gut 1-jährigen Bübli. Dann dabei auch ihre Mutter, Sibylle Schneider, die wir vorher schon gehört haben. Sie ist Mutter von der Salome und natürlich Grossmutter von diesem Bübli. Und sie war 11, als das Frauenstimmrecht angenommen wurde. Frau Schneider hat vorhin schon erzählt, eben eure Mutter hat sich sehr eingesetzt, ist eine Kämpferin gewesen für die Anliegen der Frau. Ihr habt sie als Engagierte erlebt. Wisst ihr das? Ihr habt vorhin schon kurz angetönt. Wisst ihr das bei euch halb daheim zu und her gegangen? Sind da Leute ein und aus und es ist diskutiert worden?
Ja, das war sehr lebendig bei uns. Meine Mama war sehr eine engagierte Frau, kulturell engagiert, politisch engagiert. Und ich bin eigentlich aufgewachsen in einem sehr offenen Haus. Wir haben immer viele Gäste gehabt. Es ist rege diskutiert worden. Und ich bin auf meine Eltern, mein Vater ist Jahrgang 1904 gsi, also Aktivdienstgeneration. Mein Vater war im Aktivdienst gsi, meine Mutter Jahrgang 1919, ebenfalls im Militär. Also sie ist, hat auch Militärdienst da, während dem Krieg, sie war Kriegshebamme gsi. Und durch das ist natürlich, es ist ein grosses Netzwerk gewesen. Ich bin aufgewachsen in es ist geschwätzt worden, viel.
Seid ihr denn auch einbezogen worden, jetzt in den politischen Kampf? Hättet ihr auch irgendetwas müssen mithelfen?
Es ist mir ja gar nichts anderes übrig geblieben. Ich hatte dort keine Wahl gehabt. Ich musste ein Kuvert einpacken, bevor ich lesen konnte. Also habe ich halt, und so habe ich auch immer Glück, was draufsteht. Und habe die Zettel dann halt gelesen. Und vor allem während dieser Einpackerei ist viel diskutiert und geschwätzt worden. Also ich bin einfach politisiert worden, habe es manchmal lustiger und manchmal weniger gefunden. Heute als natürlich als Grossmutter mit einem Abstand sehe ich das als sehr positiv an.
Eure Mutter war viel weg halt da. Ihr seid viel ähnlich mit dem Vater gewesen. Euer Vater hat eine grosse Arbeit übernommen in der Erziehung. Ist er für euch die wichtigere Bezugsperson gewesen?
Es sind beide sehr wichtig gewesen. Mein Vater durch seine ruhige Präsenz, er war ja 60 Jahre alt gewesen, als ich 4 war. Ich habe mit ihm viel zum Beispiel über die AHV geredet und erfahren. Das war damals eine ganz wichtige Sache gewesen, Altersvorsorge. Und meine Mutter habe ich natürlich erlebt, sie war aktiv gewesen, sie war nicht immer da gewesen, ich musste sehr selbstständig sein. Und so wenn ich später, wo meine Mama alt war, sehr alt, dann hat sie mir erklärt, das war auch sehr bewusst gewesen, als man mich angezogen hat zur Selbstständigkeit.
Sie war 40 gewesen, als ihr auf die Welt kam. Das war für die Zeit sehr eine alte Mutter gewesen, kann man sagen. Was hat das so für Reaktionen ausgelöst im Umfeld?
Ja, das war natürlich sehr witzig gewesen. Mein Vater, der ja viel älter war als meine Mama, man hat dann gedacht, im Zolli hat es geheissen, bist du mit dem Grosspapa im Zolli? Ich habe dann sagen, das ist mein Papa. Und bei meiner Mama haben sie gemeint, sie ist die Tochter von meinem Vater. Es waren lustige Situationen gewesen, aber genau durch das bin ich natürlich auch sehr früh mit unkonventionellen Familienkonstellationen konfrontiert gewesen. Da ist auch mein Verständnis für auch was jetzt mit der Patchwork-Familie, all diesen Geschichten, sehr gross. Ich habe Präsenz natürlich von meinem Vater sehr positiv erfunden. Ich bin damals eines von den wenigen Kindern gewesen, wo einen wirklich präsenten Vater hatte. Und eigentlich durch das Engagement von meiner Mutter politisch und für die Frauen, habe ich können ein sehr positives Männerbild auch entwickeln. Weil halt meine Mutter gefordert hat von meinem Vater auch, und er hat das sehr gern da, seine Präsenz.
Wenn ihr zurückdenkt, eben als junges Mädchen, will man sich ja auch ein bisschen abgrenzen von den Eltern. Jetzt ist eure Mutter so eine engagierte, aktive, moderne Frau gewesen. Wie habt ihr euch denn probiert, zu distanzieren oder abzugrenzen von dieser Generation?
Ja, das war natürlich dann ganz lustig gewesen. Ich habe mich ja nicht können abgrenzen, indem ich jetzt mich irgendwie, dass ich gekifft habe oder irgendwie mich speziell angezogen habe. Aber ich habe dann doch auch eine Lösung gefunden. Also, meine Mama war immer speziell angezogen gewesen. Also, sie hat so drüber gehabt, die mit den Hosen. Weil sie hat natürlich gleich Hosen getragen. Ich habe mich, als ich kleiner war, habe ich dann mal verlangt, sie muss den Hosenladen an meinen Hosen vorne zunehmen und mir auf der Seite einen Reissverschluss machen. Weil ich natürlich das Bild nicht wollen. Ja, weil alle anderen Mädchen in der Schule haben noch die Schürzchen angehabt. Und später habe ich dann, wo meine Mutter mit ihren sehr auffälligen Kleidern auch, in allen Farben, bin ich mit der weißen Bluse und dem Mäschli und dem dunkelblauen Schüpp rumgelaufen.
Also sehr angepasst, eigentlich, für sich abzugrenzen von der Mutter. Eure Tochter ist da, Salome Schneider-Boye, wenn ihr das gehört, wie macht ihr es? Habt ihr ähnliche Probleme gehabt, jetzt für euch abzugrenzen?
Also, für mich ist das jetzt sehr spannend zu hören, weil sich die ganze Geschichte eigentlich nochmal wiederholt hat. Also ich habe meine Mutter nie erlebt mit einem schönen Schüppli und einem weißen Blüsli. Für mich war sie immer die, die eben ein bisschen spezieller angezogen war und immer ihre Meinung kundgetan hat. Und ich habe genau die gleiche Strategie verfolgt. Ich habe mich dann wieder sehr konservativ verhalten, um auch mich abzugrenzen. Also die Geschichte wiederholt sich.
Ja. Ist euch das bewusst gewesen, Frau Schneider, dass das nicht wieder eine ähnliche Konstellation ist?
Ich habe es natürlich dann schon einmal festgestellt, als ich dann auch musste sagen, ja, willst du wirklich? Also es hat dann auch angefangen, als sie ihren Berufsentscheid. Sie hat gesagt, ich werde Lehrerin. Und dann habe ich gesagt, du, Salome, willst du das wirklich? Also, was Karriere? Ich habe so ein Bild, das ich hatte. Und dann ist sie vor mir angestanden und hat gesagt, ich will das machen, ich mache das. Das ist meine Leidenschaft. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ist es richtig. Aber ich habe mir dann schon meine Gedanken gemacht. Ich habe natürlich auch, wenn wir diskutiert haben über gewisse politische Themen, hat sie eher die konservative Position gehabt. Und das dünkt mir sehr spannend. Und jetzt auch wieder, wo der Enkel gekommen ist, kommen wir uns wieder auf eine andere Art näher, als sie mir plötzlich sagt, du, wie hast denn du das gemacht? Also gerade jetzt mit den Kindern und allem.
Erlebt ihr das auch so, dass sich da etwas geändert hat, seit ihr selber jetzt so Mutter seid?
Also ich denke, es hat sich nicht nur durch mein Muttersein verändert, sondern durch mein Elternwerden und eine andere, ich denke, Einstellung und auch Wissen, mehr Verständnis. Also, ja, geändert. Und gewisse Sachen sind immer noch gleich. Also,
wenn man so lebenlang erlebt, dass sieht es nach einem sehr entspannten Verhältnis aus, wo man gerne einen Anklichen anzünden, oder? Vorher, während der Musik hat er gesagt, Mami, was tust du jetzt so basslern? Du tust doch sonst gar nicht so viel Spass in Deutsch reden. Also, da wird manchmal schon ein bisschen gezündet hin und her. Wenn ihr daheim uns zuhört und auch Erinnerungen habt an die Zeit jetzt 1971, wo die Abstimmung war zum Frauenstimmrecht, wenn ihr Anekdoten wisst, Geschichten, die euch passiert sind, Erinnerungen, läutet uns doch jetzt an auf Telefonnummer 0848 440 222. 0848 440 222. Oder schickt uns ein E-Mail an studio@drs1.ch. studio@drs1.ch.
Malou, maladie, à quoi tu penses? Es-tu sous? warm and tender. I can't wait till we reach that sweet moment of surrender. Hard to get away. Oh, don't fight it, baby. Just open up the door. Cause that's the key to the freedom that we've both been working for. Let it go, baby. Let it go, darling. Oh, right there, right there. Baby, don't you move it, don't you dare. Go, baby. Let it go, honey. Oh, right there. Baby, don't you move it. Jump, get up a jump, get up a jump up. Give me the jam, give me the jam, give me the jam, give me the boom. Give me the love, give me the love, give me the little love.
Hang on in there, baby. Hang on in there,
hang on in there now.
I wanna give you more than you ever dreamed possible.
Hang on in there, darling.
Hang on in there, baby.
Hang on in there, baby.
Please don't let me down.
Hold it down.
Please don't destroy
new joy.
This new joy that we found.
Joy we found. Unsere Vorfahren haben gekämpft für uns, dafür, dass auch wir Frauen dürfen stimmen. Für meine Generation ist es eigentlich fast schon nicht mehr vorstellbar, dass man mal ernsthaft können behaupten, die Politik sei doch nichts für uns Frauen, es sei viel ein ruppiges Geschäft. Wir reden heute im Treffpunkt mit Frauen aus Anlass vom 40-Jahr-Jubiläum vom Frauenstimmrecht in der Schweiz. Wir haben bei uns Frauen in der Sendung aus verschiedenen Generationen, zum Beispiel Sibylle Schneider und ihre Tochter Salome Schneider-Boye. Sie hat auch noch eine Schwester, die ist 23 und die ist seit 28 und hat einen Sohn, der ist etwa anderthalbjährig, sie ist Lehrerin. Sie ist wieder zurück in den Beruf gegangen, also arbeitet jetzt eine Teilzeit, ein kleines Pensum hat er, den Entscheid, wieder in den Beruf zu gehen. Ist das immer klar gewesen für euch?
Also für mich ist es eigentlich relativ klar gewesen. Ich habe aber auch, also normalerweise stehen wir die 3 Monate Mutterschaftsurlaub zu, ich habe das noch verlängert auf 6 Monate und habe dann sehr gerne wieder einsteigen, weil mir mein Beruf sehr viel bedeutet hat. Ich mache es wirklich gerne mit den Kindern. Merke aber, es ist nicht nur einfach. Es ist eine grosse Herausforderung, an beiden Orten, in der Familie und im Beruf, wirklich voll los zu sein und gut zu sein.
Was ist es denn, was schwierig macht? Das jetzt rein das Organisatorische oder auch gefühlsmässig, dass man immer ein schlechtes Gewissen hat an beiden Orten?
Also ich arbeite zu wenig Prozent, dass ich jetzt wirklich ein schlechtes Gewissen könnte haben. Ich gehe mit ganz gutem Gewissen arbeiten, wenn mein Kind wirklich gut betreut ist. Es ist mehr, es fehlt einem immer. Es fehlen einem Stunden am Tag, es fehlen einem Minuten, es fehlt einem ein Babysitter, es fehlt einem Zeit, eine Prüfung zu korrigieren von einem Schüler, eine Sitzung über Mittag. Die kleinen Sachen, die es schwierig machen.
Wäre es die Möglichkeit für euch jetzt zu sagen, ich bleibe ganz daheim?
Also, es ist ja sicher eine Möglichkeit und es, man sehnt sich auch vielleicht einmal danach daheim können zu sein, für sein Kind können da sein. Ich sehe mich danach gleichzeitig, glaube ich, nicht, dass es mir länger wird. Ich brauche auch noch ein Gespräch mit erwachsenen Personen, eine Herausforderung ein bisschen. Klar, das Kind ist eine grosse Herausforderung, auch beruflich halt, ja.
Wie ist das Umfeld? Wie hat er das erlebt? Also in welche Richtung ist jetzt da, sag jetzt mal, der Druck gegangen? Mehr, Jesus Gott, du gehst arbeiten oder das Gegenteil, du gehst sicher arbeiten, daheim bleiben, das gibt's doch nicht.
Also ich erlebe es mehr so, dass es selbstverständlich ist, dass man wieder arbeiten, dass man auch mehr Prozent arbeiten. Also 50% ist normal. Man findet eine gute Betreuung, es gibt viele Krippenplätze. Das ist eher die Meinung in meinem Umfeld mit einem guten Schulabschluss, dass man das doch auch nutzen soll. Und man muss drin bleiben, damit es funktioniert, ist so ein bisschen die Meinung. Ich habe den Druck gespürt, spüre immer noch, denke, ich könnte mich jetzt besser davon loslösen. Sie auch sagen, nein, ich mache nur das oder ich mache nur weniger.
So. Mhm. Also es hat mich nicht gross beeinflusst, aber gespürt hat.
Am Anfang sicher, aber mittlerweile glaube ich nicht mehr so stark.
Ja. Ich würde gerne Brigitte Schnegg einbeziehen. Sie ist Historikerin, beschäftigt sich seit langem mit Fragen und Frauengeschichte. Ich muss auch noch schnell das Mikrofon ein bisschen einstellen. Voilà, wir machen da fliegende Wechsel. Frau Schnegg, ihr habt jetzt den beiden zugelassen, Mutter und Tochter. Ist das eine Art typisch für heutige Frauenbiografien, wenn wir jetzt sie gehört haben, Tochter Schneider, die sagt, eben, der Druck ist da, ich muss doch fast arbeiten, aber eigentlich wäre ich auch gerne daheim.
Ich glaube, das ist sehr typisch. Wir haben, wenn wir die Statistiken anschauen, sehen wir, dass die Erwerbsquote der Frau in der Schweiz massiv angestiegen ist in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, in der Zeit, in der wir das Frauenstimmrecht jetzt haben. Damit am Anfang ist von der Epoche sind die Schweizerinnen eher häuslicher gewesen als ihre europäischen Kolleginnen. Im Moment sind wir europäisch mit der Erwerbsquote absolut im Schnitt oder drüber. Eigentlich richtig spitze. Und wo das der Anstieg am markantesten ist, ist bei den jungen Müttern. Also es sind genau die jungen Mütter, die sagen 50%. Allerdings denke ich, was wir auch müssen sehen, ist, dass sich die Lebensentwürfe in diesen 40 Jahren vervielfältigt haben, gerade bei den Frauen. Die Frauen, das ist nicht mehr heute klar, was man macht. Es gibt weiterhin Frauen, die bei ihren Kindern sein. Wir haben das in der politischen Diskussion zum Beispiel um Harmos. Es haben sich die zum Wort gemeldet. Es gibt die, die überhaupt keine Kinder haben. Und es hat die, die erwerbstätig sind und Kinder haben. Und keiner von diesen Lebensentwürfen ist mehr selbstverständlich. Jeder ist legitimationsbedürftig. Und ihr könnt heute Frauen aus allen Kategorien nehmen und zu fragen, ob sie unter Druck sind. Und alle werden euch sagen, ja, ich bin unter Druck. Man muss sich erklären, es kann immer irgendwo jemand kommen, der findet, das, was du machst, ist falsch. Das ist, ich weiss nicht, wie das ist, das nehme ich noch Wunder, wie das Frau Schneider sieht, ob das früher auch so ist, ob was es gibt ja ein bisschen die Tendenz, was Frauen immer machen. Es ist falsch.
Und man muss es erklären.
Oder es kann falsch angeschaut werden. Man muss es legitimieren können.
Hätte das so, hätte auch immer müssen erklären dafür, dass ihr eben dort immer auch gearbeitet, nebst dem Kind haben. Ist das etwas, was ihr auch müssen erklären müssen?
Ja, natürlich, aber ich habe das mehr ein bisschen von der humorvollen Seite genommen. Also wenn dann, vor allem von Frauen, da habe ich immer gestaunt, wo sie mir gesagt haben, ja, ihre Kinder sind dann auch viel allein, was überhaupt nicht real war, was nicht gestimmt ist. Wir haben die Betreuungssituation sehr gut organisiert gehabt durch unsere Wohnform. Wir haben mit drei anderen Familien, gebaut und wir haben zusammen 10 Kinder gehabt. Also ich habe 10 Kinder gehabt oder ich habe keine gehabt. Also das ist sehr bewusst auch so gewählt worden. Von dort her hat es mich nicht so beeindruckt und das kommt wahrscheinlich auch wieder von meiner Mama her, dachte. Also als ich das mit so einem Selbstverständnis gemacht habe. Ich muss jetzt aber sagen, ich habe zum Beispiel, ich bin jetzt auch so eine gewesen, die meiner Tochter gesagt hat, gang gleich wieder arbeiten, wieder rein. Also, wahrscheinlich auch von meiner Seite auch ein bisschen Druck geben. Und zwar auch in einem Bewusstsein, dass sie ihre Unabhängigkeit wahren kann.
Frau Schnegger hätte gerade gerne etwas
sagen. Ja, ich finde, das verweist auf einen weiteren Punkt. Es gibt natürlich auch eine objektive Seite von dem. Wir haben heute gerade in den Mittelschichten Löhne, die eigentlich nicht mehr unbedingt ernährer Löhne sind. Der Lohn von der Einkommen von der Frauen ist eigentlich auch ein wichtiger Beitrag zum Familieneinkommen. Wichtiger als es in der Hochkonjunktur von den 60er, 70er Jahren war. Und wir haben eine ganz hohe Scheidungsquote. Das heisst, eine Frau kann nicht mehr damit rechnen, dass sie ein Leben lang versorgt ist. Und Bescheidigen ist heute die Praxis, die das von der Frau erwartet wird, dass sie selber Einkommen generieren.
Also immer selbstständig sein, das ist ja etwas, was euch wahrscheinlich wichtig war, wo ihr das ja erlebt habt. Ihr habt relativ früh den Mann verloren, also relativ jung Witwe geworden. Ich würde gerne eure Tochter noch fragen. Eben, sie hat jetzt gesagt, sie hat wahrscheinlich auch ein bisschen Druck ausgeübt auf euch, dass ihr früh wieder arbeiten könnt. Ihr nickt, hat ihr das
also ich habe das sicher auch gespürt, auch von meiner Mutter. Auch die Angst von vielen Leuten, dass man gar nicht mehr zurück im Beruf findet, wenn man nicht drin bleibt. Und ich denke, da gibt es ganz sicher Berufe, wo das der Fall ist. Ich glaube, jetzt in meinem Beruf ist das nicht so schwierig, wieder mit gewissen Prozent reinzukommen. Und ja, ich glaube, dann ist es auch berechtigt, die Angst. Und auch mit den Löhnen, ich denke, das ist wirklich berechtigt, die Angst auch von weg.
Also bei euch ist der Lohn, jetzt euer Lohn auch wichtig für das Familieneinkommen?
Also ich denke, er ist sicher wichtig, aber wir sind jetzt nicht ganz darauf angewiesen. Ich denke, da gibt es Familien, die es wirklich noch viel, viel nötiger haben.
Und da ist es ja manchmal schon so, dass man arbeitet für einen Kita-Lohn, fast ein bisschen, ja, oder? Wir Frauen, ja. Also das, was wir verdienen, wegen der Kinderkrippe können abliefern, oder? Und ja. Das ist ein bisschen ein Problem.
Also das haben wir jetzt zum Glück im Moment noch anders können lösen, mit meiner Mutter, die einspringt, mit meinem Mann, der einspringt. Aber das wird sicher auch Thema und ich erlebe das in meinem Umkreis, Umfeld sehr viel.
Ich will noch schnell etwas aufgreifen, was Frau Schneck gesagt hat. Eben, der hat gesagt, wegen dieser Biografie, heute gibt es ganz viele Entwürfe. Das heisst, es gibt eigentlich keine typische Frauenbiografie mehr heute. Hat es das früher gegeben, vor 40 Jahren? Ist das wie klar gewesen?
Ich denke schon. Also die Erwartung war, dass Frauen heiraten. In der Nachkriegszeit war das Heiratsalter auch relativ tief gewesen. Also man hat wirklich so mit 20, 21 geheiratet, hat Kinder gehabt, die Babyboomers, die uns heute ja, so sozialpolitische Sorgen bereiten. Ich gehöre selber zu diesen Babyboomers. Also, und die Erwartung ist gesehen, dass Frauen, also die Generation von meiner Mutter, dass die zu diesen Kindern schauen und eigentlich ihren Beruf aufgeben. Und nachher ist die grosse Bildungsexpansion gekommen, wo Mädchen in Sekundarschulen sind, an die Universitäten sind. Heute haben wir mehr Studienbeginnerinnen als Studienbeginner. Da ist auch sehr viel passiert. Aber in der Nachkriegszeit ist es eine Art Hochzeit vom Ernährermodell gewesen.
Also Biografien, die ganz unterschiedlich jetzt sind, früher viel klarer waren. Das ist eine Freiheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Man gehört, man muss sich auch immer rechtfertigen für das, was man macht. Wie das die jungen Menschen die Freiheit empfinden, über das werde ich noch reden. Zuerst nimmt es mich aber Wunder, Frau Schneck, wieso ist es eigentlich in der Schweiz so lang gegangen, bis wir das Frauenstimmrecht eingeführt haben? Wir erfahren es in wenigen Minuten.
The streets have their way.
Ihr hört die Sendung «Treffpunkt» auf DRS1. Wir denken uns zurück ins Jahr 1971, wo die Schweizer Männer den Frauen an der Urne Ja gesagt haben, Ja zum Frauenstimmrecht. 1971 war das. Und einer, der Ja gesagt hat, ist jetzt am Telefon. Es ist der DRS1-Hörer Josef von Redding. Grüß dich, Herr von Redding.
Grüezi Sie miteinander.
Was habt ihr für Erinnerungen an die Abstimmung denn?
Ja, ich mag mich noch an den Abstimmungskampf erinnern. Und ich gehe also relativ gut, weil das war ganz hitzig. Und das war die erste Abstimmung, die ich stimmen konnte. Ich habe am 20. Januar Geburtstag, ich bin 51 Jahrgang. Und das war die erste Abstimmung, wo ich dann Ja gestimmt habe, weil ich gedacht habe, meine Mutter hat das Recht zum Abstimmen und meine Geschwister, also meine Schwestern. Ich muss aber sagen, ich gehofft, es wird alles viel besser, die Politik werde menschlicher, irgendwie näher am Volk. Und ich muss auch heute sagen, es ist nicht besser geworden. Ich bin eigentlich enttäuscht, obwohl ja die Frauen mehr als 50% ausmachen und eigentlich das Heft in der Hand haben, oder?
Also ich hoffe, das würde sich alles ein bisschen verändern. Wie ist das eigentlich? Bist Brigitte Schnegg, Historikerin, hat man das untersucht? Also ist die Politik anders geworden seitdem? Oder ist es so, wie es der Herr von Redding empfindet, eigentlich gleich geblieben?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Es gibt Die Politologen haben Untersuchungen gemacht. Es gibt Abstimmungen, wo die Frauen Ausschlag gegeben haben. Aber das sind relativ wenig. Und es gibt Abstimmungen, wo die Männer den Ausschlag gegeben haben. Und auch das sind relativ wenig. Ich glaube, es ist ein wichtiger Grundsatz, dass man sieht, Frauen sind Menschen. Sie sind nicht bessere Menschen als Männer. Sie sind einfach Menschen, wie die Männer noch. Machen sie egoistisch, manchmal und manchmal nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen eine gefährliche Erwartung. Die Frauen sollen genauso gute Menschen sein wie die Männer noch, aber man kann es nicht vorschreiben. Sie sind wie Männer. Und insgesamt weiss man politisch, die Frauen stimmen ein bisschen sozialer und ein bisschen grüner. Und die Frauenanliegen, wenn sie der gleichen Meinung sind, das ist schon nicht immer der Fall. Frauen haben eben unterschiedliche Interessen. Aber dort, wo sie am gleichen Strick ziehen, dort können sie einem Anliegen zum Durchbruch verhelfen.
Dann möchte ich gerne noch eine andere DRS1-Hörerin aufschalten. Das ist das Clément Ribot. Grüße Frau Ribot.
Grüße Frau Holliger.
Was habt ihr für Erinnerungen an die Abstimmung?
Also ich habe geschafft. Ich habe 111 geschafft und bin wieder eine Wiedereinsteigerin gewesen. Und das war der erste Sonntag, wo ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Das war das Spiel gewesen. Und da sind wir total überrannt worden. Alle haben angerufen, ist jetzt das Frauenstimmrecht angenommen. Und das war für uns Frauenteam natürlich sehr gut gewesen.
Also alle haben 111 angerufen, um zu wissen, können wir jetzt
genau
stimmen.
Früher hätten wir das können, hätten wir alles können fragen, um 111. Heute sind nur noch die Telefonnummer und damit passt das.
Und was hat er denn gesagt? Hat er ein bisschen mit denen auch ins Gespräch gekommen? Hat er ein bisschen gefeiert?
Ja, natürlich sind wir ins Gespräch mit Leuten und die haben das toll. Die auch angerufen, die einen gefunden, ja, das ist jetzt nicht so richtig, und die anderen gefunden, das ist super. Und dann natürlich sehr viele Frauen angerufen.
Merci vielmals, Frau Ribo. Ich möchte jetzt gerne noch der Frau Schneck eine Frage stellen, die ja eigentlich schon noch speziell ist. In der Schweiz ist es ja lang gegangen, oder? Bis 1971. Ich glaube, Kuwait ist noch nach uns gewesen. Länder wie Afghanistan oder Marokko sind vor uns gewesen, wo das Frauenstimmrecht eingeführt haben. Warum ist es bei uns so lang gegangen?
Das ist eine von den viel diskutierten Fragen unter den Historikerinnen und Historikern. Ich denke, ein entscheidendes Element war die Tatsache, dass eben die Männer haben zustimmen mussten. In anderen Ländern hat es historische Brüche gegeben, die die Schweiz nicht kennt hat. Deutschland beispielsweise nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg hat das Frauenstimmrecht eingeführt, Frankreich. Nach dem Zweiten Weltkrieg, die Schweiz hat solche Brüche nicht kennt. Das Zweite ist eben, die Schweiz hat das Plebiszit, hat das Abstimmungssystem.
Ja.
Und dort mussten also die Männer müssen zustimmen. Und die Männer haben, und die Schweizer haben das Gefühl, Demokratie, das bedeutet abstimmen können. Dass Demokratie auch bedeutet, dass Leute Menschenrechte haben, die man nicht darf, kann aberkennen. Das ist ein Bewusstsein, das weniger stark ist in unserem Land. Das merken wir immer wieder. Und ich denke, das ist mit der Grund, warum das so lang gegangen ist.
Aber wenn jetzt vielleicht in Deutschland Männer hätten müssen abstimmen und den Frauen das Stimmrecht geben, wäre es vielleicht ähnlich lang gegangen. Oder wenn es in der Parlamentsbeschluss wäre gewesen.
Ich denke, dass die Möglichkeit besteht. Wir wissen es nicht, es ist relativ spekulativ.
Ja. Wir haben noch ein E-Mail bekommen. Die Produzentin von dieser Sendung, Martina Schneider, hat das vor sich.
Ja, wenn die Leute schon schreiben, möchte ich das gerne zwischendurch auch wirklich einstreuen. Zum Beispiel eben das von der Katrin Helbling aus Belmund. Und sie schreibt, sie sei 14 gewesen, wo sie mit ihrer Mutter in Bern ins kantonale Hauswirtschaftslehrerinnen-Seminar gegangen ist, um sich informieren über den Berufswunsch Hauswirtschaftslehrerin. Und die damalige Direktorin, die hat dann ein persönliches Gespräch gehabt mit ihr und die hat sie dann gefragt, wer regiert die Schweiz? Und sie hat geantwortet, das Volk. Und dann hat die nochmal gefragt, ein bisschen strenger, wer regiert die Schweiz? Und dann hat sie gesagt, die Männer. Und dann hat dann die gesagt, ja, leider. Also so viele Geschichten kommen wir rüber.
Ihr könnt weiterhin mailen auf studio@drs1.ch. Ich möchte noch die Argumente schnell anschauen, Frau Schneck, was es dann gegeben hat. Eben, die Politik sei viel ein dreckiges und ein Herzgeschäft für die Frauen. Die haben dort nichts verloren, das sei nicht weiblich oder sie könnten ihre Weiblichkeit verlieren, wenn sie wieder Politik machen. Was sagt das aus über das Frauenbild, das man dann hatte?
Also, wir hatten ein sehr polarisiertes Geschlechterbild gehabt. Die Männer sind draussen im findlichen Leben. Schiller hat das ja schon für alle, auf Papier gebracht. Die Männer gehen raus, die kämpfen für den Erwerb, die machen die politischen Auseinandersetzungen. Und das Familienleben, das muss ein trautes, emotionales, warmes Familienleben sein. Ich halte das für eine Konstruktion, wo aber sagen wir, so um 1800 entstanden ist und nachher eine Funktion hatte in dieser Industriegesellschaft, wo der Erwerbsleben und Familienleben eben getrennt sind. Nicht zusammen wie früher oder wie noch in Bauernhöfen, sondern getrennt sind die beiden Sphären als getrennte Sphären angeschaut worden. Für die eine hat man den Mann für zuständig angeschaut, für die andere die Frau. Und das ist ein Modell, das in der Schweiz sehr, sehr lang weitergelebt hat. In manchen Ländern in der europäischen Nachbarschaft hat das früher angefangen, Rissen bekommen und Änderungen erleben.
Wenn ihr das gehört, wird man gerne schnell noch mal die Generation ein paar Schneider das Mikrofon führen bitte. Neben die Trennung von privater Welt und von öffentlicher Welt, sage ich jetzt mal, also Arbeiten und Familie, das so strikt trennt, seid ihr ja beide eigentlich nie vorgezogen. Frau Schneider, Seniorin, sage ich jetzt mal, das ist ein bisschen klar, weil ihr hat immer eigentlich geschafft. Ist das für euch etwas, wo ihr auch seid, konfrontiert worden damit? Dass man hat gesagt, das ist doch eigentlich nicht euer Ort, der öffentliche Raum.
So direkt eigentlich nicht, weil ich habe den öffentlichen Raum und den bespiele ich mit einem Selbstverständnis, wo mir eben vermutlich mitgegeben worden ist. Aber das Thema öffentlicher Raum, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also wir haben, glaube ich, heute noch Kantone, wo der öffentliche Raum so definiert ist, ich weiss nicht, ist es Schaffhausen, ich bin mir nicht sicher, das weiss die Historiker vielleicht. Öffentlicher Raum ist ein Ort, wo sich Männer treffen. Und der öffentliche Raum soll ja einfach so Nischenschutz für Frauen geben. Und das Verhalten von Männern und Frauen ist im öffentlichen Raum auch anders definiert. Ich nehme das auf, zum Beispiel mit meinem Projekt, dass ich jetzt ich habe ein Projekt von Frauen von der Grossmüttergeneration, wo ich das aufnehme.
Aufnehmen und einen Haufen noch zu erzählen hat, wir wollen euch noch zulassen. Ich schaue auf die Uhr aus der Stelle mit Schrecken fest, ist ja 2 Minuten vor den Zähnen. Spielen wir Musik, machen wir weiter nach den Zähnen und tun wir dann auch noch das andere Generationenpaar einführen. Wir haben nämlich noch eine Grossmutter da mit ihrer Enkelin. Herzlich willkommen zu der 2. Stunde von der Sendung Treffpunkt auf DRS1. Wir blenden heute nochmal zurück. Der Kampf um das Frauenstimmrecht in der Schweiz. Frauen und Männer haben sich dafür eingesetzt, Männer und Frauen haben sich aber auch dagegen eingesetzt. Zum Beispiel die Frau hier.
Wir haben das Frauenstimm- und Wahlrecht nicht wollen und nicht gewünscht. Unseren Dienst in der Heimat sehen wir in einer ganz anderen Richtung. Wir haben das Gefühl, dass wir unserem Land viel mehr nützen, wenn wir hier unseren Platz als Frau ausfüllen, als wenn wir unsere Politik einschalten.
Der Platz als Frau ausfüllen. Was heisst das? Was hat es denn geheissen? Was heute? Wir hören uns heute, 40 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz, Frauengeschichten an. Geschichten aus verschiedenen Generationen. Was für Wege hat das Leben von verschiedenen Frauen zu verschiedenen Zeiten genommen? Frauengeschichten und Frauengeschichte, auch in dieser Stunde auf dieser Seite. Am Mikrofon Simon Hulliger.
Frauen erzählen, wir hören zu. Das ist der Treffpunkt auf der Seis, ein Treffen von Generationen. Wir haben jetzt bei uns in der Sendung eine Grossmutter und ihre Enkelin. Die Verena Kromer, sie ist 71 und die Anna Tilocca, sie ist 18. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen.
Frau Kromer, wir haben jetzt schon viel geredet über die früheren Zeiten und auch wie heute so Frau-Biografien aussehen. Ich will gerne mit euch zurückblenden. Es gibt bei euch so eine erste Erinnerung an, sag jetzt mal, bewegte Frauen, an kämpferische Frauen. Ihr seid dann in Basel im Mädchengymnasium gewesen, anno 1959. Dann haben die Männer bei der ersten Abstimmung noch Nein gesagt zum Frauenstimmrecht. Und dann ist bei euch schon etwas passiert. Erzählt uns das mal.
Ja. Wir sind dann am Montag in der Schule und dann ist unser Rektor ganz aufgeregt ins Klassenzimmer gerannt und hat gesagt, ihr müsst heim, ohne Frauen können wir keinen Unterricht haben. Und dann haben wir gefragt, ja, was passiert ist. Und dann hat der Rektor gesagt, ja, unsere Frauen streiken, hat er gesagt. und es sei nicht möglich, jetzt den Unterricht weiterzuführen, wir sollen heim. Und das war dann ein grosser Aufruhr gsi. Ich glaube, in der ganzen Schweiz war das ein Skandal gsi. Frauen streiken. Unsere Lehrerinnen haben gestreikt. Und wir haben schon ein bisschen skeptisch geschaut. Das sind ja schon vor allem Frauen gsi, die nicht so unserem Frauenbild entsprochen haben. Das sind Ältere gsi mit geraden grauen Haaren und so grauen Schüppen. Und ja, das war nicht so unser Frauenbild.
Wie war denn euer Frauenbild?
Ja, ich habe so geschwärmt für Audrey Hepburn oder so, sättige Frauen.
Hat es aber etwas ausgelöst, der Streik von diesen Lehrerinnen?
Ja, das hat schon etwas ausgelöst, ja. Wir haben dann schon auch diskutiert darüber, das ist klar. Es hat dann auch ausgelöst, dass wir natürlich frei hatten.
Das war natürlich auch noch schön.
Ja, das war auch schön. Ja.
Ihr habt eure Enkelin mitgenommen. Sie ist 18 geworden im November. Hat also gerade dürfen, stimmen bei der Ausschaffungsinitiative. Das war die erste Abstimmung. Ihr seid dort auch dabei gewesen, seid abstimmen. Wie war das für euch gewesen?
Ja, also ich habe es ja auch schon gekannt vom Papi und von Mami, also einfach die Abstimmungen. Aber es war dann schon komisch, als ich dann den Umschlag bekommen habe und dann habe ich wirklich selber den Fuss fühlen. Zuerst musste ich den Papi fragen, Papi, wie geht das genau? Aber ich mache es gerne. Also ja, ich finde, es braucht solche Jugendliche, die es machen, weil es machen es viele nicht. Und das finde ich irgendwie schade.
Auch in deinem Umfeld jetzt?
Ja.
Mhm. Und wieso nicht? Was sagen Sie denn?
Ja, man muss sich informieren, es ist aufwendig, einfach so Sachen.
Also lieber gar nicht gehen, als wenn man nicht so recht Bescheid weiss und irgendetwas macht.
Genau.
Wie ist es jetzt, wenn du, also wir haben ja gemacht, dass wir einander duzen, gell, vorher, wo du 18 bist, wie ist es denn, wenn du dir vorstellst, dass deine Grossmutter eben in einer Zeit aufgewachsen ist, wo es das noch nicht hat gegeben, das Frauenstimmrecht?
Ich finde es eigentlich nicht wirklich vorstellbar. Also ja, wirklich nicht. Ich finde es eigentlich, find's fast ein bisschen Frechheit, eben, dass das erst so wenig lang her ist. Dass es erst 40 Jahre her ist und ja, ich kenne es halt nicht. Für mich ist es normal, wie es ist. Ja.
Fühlt dich denn auch gleichberechtigt, sage ich jetzt mal? Also ist das für dich so ein bisschen in allen Bereichen wie selbstverständlich, dass du kannst machen, was du willst?
Ja, ich fühle mich recht gleichberechtigt, jetzt in allen Bereichen, ja.
Wenn ihr das gehört, Frau Kromer, das Grosse, habt ihr in diesem Alter anders geredet?
Ja, das war natürlich ganz anders gewesen. Also vor allem dann, wo es um das Frauenstimmrecht gegangen ist, wenn man so Diskussionen gehabt mit Männern, die dagegen gewesen sind, dann habe ich mich wahnsinnig aufregen und auch noch viel Krach bekommen, weil wenn ein Mann gesagt hat, ja, du hast es ja schön zu Hause, du hast einen Mann und für was willst jetzt du noch mehr haben? Und so Sachen, das hat mich unheimlich ungerecht gedacht. Wahnsinnig ungerecht. Ich konnte es einfach nicht verstehen, dass ein Mann so eine Einstellung kann haben. Das habe ich nicht verstanden.
Wir haben vorhin über Frauenbiografien geredet, die früher eben so ein bisschen klarer waren. Wie ist das bei euch? Habt ihr das auch so empfunden? Es war wie klar gewesen, euer Weg, den ihr müsst gehen als Frau?
Das war ziemlich klar gewesen, ja. Als ich meinen Mann kennengelernt habe, dann war klar gewesen, wir heiraten und dann haben wir Kinder. Und, ja, das ist so. Und als ich Kinder bekommen habe, dann habe ich auch aufgehört zu arbeiten. Ich war Lehrerin gewesen. Das war ganz klar gewesen, dass ich das mache. Und mit der Zeit dann ist dann schon noch das Bedürfnis gekommen, ich will gerne etwas machen. Es hat dann so ein bisschen Privatstunden gegeben. Dann auch so ein bisschen vikarisiert. Hat dann in einer Privatschule auch noch ein bisschen gearbeitet. Aber nur so stundenweise eigentlich. Bis dann, also die Kinder ein bisschen grösser gewesen sind, da bin ich dann
wieder auf arbeiten. Und nachher hat es bei euch einen Umbruch gegeben im Leben eigentlich mit 44. Also das war Anfangs 80er Jahre gewesen, wo ihr euch scheiden und wo ihr auch noch gerade eine Ausbildung gemacht zur Logopädin. Also das sieht von aussen gesehen nach einem rechten Bruch aus im Leben. Was ist dort passiert?
Ja, es war einfach, ja, wirklich der Bruch gewesen. Gesehen, dass die Ehe nicht mehr geht. Auch, ich wollte etwas machen mit Kind, wo ich ganz intensiv kann arbeiten mit dem Kind. Es ist mir immer, in der Schule habe ich ganz viele schwierige Schüler gehabt und habe immer gefunden, wenn ich jetzt einen allein könnte haben, wäre das viel, viel besser. Und darum habe ich dann gefunden, dass ich auch noch gut schwätzen kann.
Das gehört mir. Ich
mache Logopädin. Und,
also, wo der Kind hilft, wo Probleme haben mit
Reden.
Mit,
und wo man, auch, wo man auch einzeln kann, dran nehmen und Beziehung aufbauen.
Dann in einem Dorf gewohnt, hat die Scheidung durchgezogen. Wie war das für euch gewesen? Mit was für Äußerungen, Bemerkungen habt ihr müssen leben in diesem Dorf?
Bemerkungen eigentlich nicht, aber wir haben ja viele Ehepaare gehabt, wo wir gekannt haben und wo wir ab und zu eingeladen haben und wo wir auch eingeladen worden sind. Und wo dann mein Mann weg war, bin ich dann nie mehr eingeladen worden. Das ist so wie eine Frau allein ist nicht mehr so viel wert, vor allem auch. Und wahrscheinlich auch eine Gefahr für ein Ehepaar, ich weiss es nicht.
Eure Grosstochter Enkel hat den Kopf geschüttelt, als sie das gehört hat.
Ja, was soll ich sagen? Ja, es ist, wieso sollte eine Frau weniger wert sein, wenn sie jetzt allein steht? Also ja, ich verstehe es nicht, wirklich nicht.
Unvorstellbar andere Zeiten waren das gewesen, Anfangs 80er Jahre. Wir haben euch daheim auch aufgefordert, uns doch anzuleiten, uns eure Erinnerungen, eure Geschichten zu erzählen. Wir wollen uns so Geschichten noch anhören. Natürlich bleiben auch die Frau Kromer und Frau Tilocca noch bei uns. Herzlichen Dank für das Erste. It's lonely out tonight. And the feeling just got right for a brand new love song. Somebody done somebody wrong song. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. So play, play for me a sad melody, so sad that it makes everybody cry. A real hurting song that's gone wrong, 'cause I don't wanna cry all alone. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my I miss my baby. I miss my baby. Generationengespräch hier in der Sendung Treffpunkt auf DRS1. Wir schauen auch immer wieder zurück auf das Jahr 1971. Es war der 7. Februar im 71, wo die Schweizer Männer Ja gesagt haben zum eidgenössischen Frauenstimm- und Wahlrecht. Und jemand, der sich nochmal besinnen an die Zeit bzw. Erinnerungen hat via ihrer Mutter, ist Frau Hemmerle. Grüß dich, Frau Hemmerle.
Grüß dich, Frau Huliger. Grüß miteinander.
Eure Mutter hat sich engagiert denn, gell?
Jawohl, meine Mutter hat sich engagiert und zwar dagegen. Sie hat gegen das Frauenstimmrecht geredet. Sie war sehr dagegen gewesen und sie hat das Umfeld irgendwo auch gewusst und dann hat man sie eines Tages gefragt, ob sie nicht ein Referat haben gegen das Frauenstimmrecht. Also mit jemandem, der für das Frauenstimmrecht war und sie dann gegen das Frauenstimmrecht. Und dann war sie jemand mal halt am Abend vor und hat dann eben ihre Referat gehabt und dafür hat sie ja eine Gage bekommen und mein Kind, ich bin da noch recht jung gewesen und ich habe eigentlich auch nicht recht gewusst, um was es geht und wenn sie dann einmal das Geld bekommen hat, dann haben wir einmal gesagt, sie hat das Schnörrigeld bekommen, weil sie eben dagegen reden. Und das hat uns einfach lustig gedunkt. Also später bin ich auch dafür gewesen für das Frauenstimmrecht. Also wirklich.
Hat es Diskussionen gegeben mit eurer Mutter später?
Ja, später eigentlich schon, ja. Weil, aber also eigentlich nie so intensiv. Ich bin nach der Schule auch ziemlich schnell von daheim weggekommen und man hat dann eigentlich nicht mehr so geredet darüber. Und, aber ich bin dann natürlich nachher schon dafür gewesen. Also,
und sie denn auch? Also ist sie denn manchmal schon abstimmen?
Bitte?
Ist denn eure Mutter dann auch manchmal abstimmen?
Also das weiss ich nicht einmal. Ich glaube, sie ist gegangen. Sie hat dann einmal gesagt, also jetzt ist es halt angenommen und wir müssen jetzt einfach, sie hat einfach respektiert, dass es angenommen worden ist und sie hat dort auch mitgemacht. Also sie hat gesagt, man kann nicht einfach nur blindes Korn werfen und dann denken, ja, jetzt ist es nicht so gegangen, wie ich will, also mache ich gerade nicht mit oder so. Sie ist dann schon abstimmen.
Verena Hemmerle, merci vielmals, dass ihr uns angerufen habt, die Erinnerung an das Schnörrigeld. Danke vielmals. Dann gehen wir zu der Lydia Balmer. Grüß dich, Frau Balmer.
Grüß dich, Frau Huliger.
Ihr habt auch Erfahrung mit jemandem, der sich dagegen engagiert hat, gell?
Ja, genau. Also, ich habe zwei Söhne gehabt, also ging noch. Und wo das Frauenstimmrecht überall ist diskutiert worden, das war im Februar 1971 gewesen, ist der Jünger von der Schule heimgekommen und hat gesagt, Mami, jetzt hat uns die Lehrerin gefragt, was wir würden sagen, wenn die Mami könnte abstimmen. Wenn wir das Wahl- und Stimmrecht hätten. Dann habe ich gesagt, ja, oh, was hast du gesagt? Nein. Dann habe ich gesagt, ja, das gibt's ja nicht. So sagst du nein. Weil wir haben daheim oft Diskussionen gehabt über das. Meine Grossmutter ist schon aktiv tätig, die hat Jahrgang 1877, meine Mutter Jahrgang 1897 und ich Jahrgang 1931. Und wir wissen, von was wir reden. Also, und du gehst gar Nein sagen.
Und nachher hat er seine Meinung nochmal überdenkt?
Nachher, ja. Wir wollten zum Zvieri sitzen, als er von der Schule heimkam. Und ich hatte eine Zuckerdose in der Hand und habe die gerade ein bisschen ziemlich heftig auf den Tisch geknallt. Und die Zuckerdose ist natürlich in Scherbe zerfallen. Und jetzt habe ich noch ein Relikt aus dieser Zeit. Da hat du der Eltern das Kunstwerk gemacht. Er hat das auf einen Skarton geklebt. Diese tapfere Zuckerdose musste ihr leben lassen wegen der Frauenstimmrechtsabstimmung. Hier eine Scherbe von ihr.
Sehr eine schöne Geschichte, Frau Palmer. Merci vielmals, dass ihr uns die erzählt habt. Also ein Relikt, das immer daran erinnert, wie viele Emotionen da dabei waren in dieser Zeit, wo so mehr das Frauenstimmrecht gegangen ist. Dann würde ich gerne noch zu der Frau Zemp gehen. Grüß dich, Frau Zemp.
Grüß dich, Frau Holliger.
Ist es bei euch auch so emotional zu und her gegangen?
Ja, nein, das hat nur bei mir innerlich gewirkt. Es ist die letzte Initiative gelaufen. Da bin ich einmal am Spalen durch gewesen, über den Mittag, als ich heim bin. Und da wird so ein Herr angesprochen und der sagt, ja, ich bin für das Frauenstimmrecht, aber erst ab Matur. Und ich bin so perplex gewesen, ich konnte nicht sagen, ja, sie und wie ist es mit den Männern? Haben die alle die Matur? Es gibt nämlich auch dumme Männer, nicht nur dumme Frauen. Und er ist weitergelaufen.
Aber das hat mich richtig aufgeregt, richtig ungerecht, dass er jetzt das Gefühl hat, man müsse als Frau eine Matura für die Stimme und Männer können einfach so gehen.
Ja, genau. Das wird heute noch. Wenn ich daran denke, wird ich immer noch verrückt.
Das spürt man. Weißt du, viel mal, Frau Zemm, hat ein kleines Brummen auf der Leitung. Irgendwie, wir uns entschuldigen für die Tonqualität. Aber wir haben, glaube ich, gehört, wie das ihr nachgegangen ist, denn die Diskussion, wie das immer noch nachwirkt. Merci viel mal, dass ihr angerufen habt. Ich möchte gerne mit unseren Frauen, die wir hier im Studio haben, eine ganze Frauenrunde noch ein bisschen weiter diskutieren. Wir bleiben stehen vorher bei der Frau Kromer, die uns erzählt hat von diesem Umbruch in ihrem Leben. Ihr Grosskind ist auch da, die Enkelin Anna. Sie hat auch eine Beziehung seit einem Jahr und 3 Monate hat sie mir erzählt, ist sie mit ihrem Freund zusammen. Das ist schon ziemlich lang. Und wie sie die Beziehung lebt und ob es da auch schon so gewisse Rollenverständnisse gibt oder was sie auch für Erwartungen hat an eine Beziehung später. Über so Fragen wollen wir reden als nächstes am Treffpunkt auf dieser Seite.
Comandarti con me perché sarebbe un errore. Cosa devo fare? Lo so, io sto per ricominciare. L'aria di un respiro ti do così mi puoi respirare. Scivolo con gli occhi nei tuoi, ma non mi faccio male. Mani per sentire i tocchi del tuo cuore acceso, come me, non te lo dico mai più, che mi stai bene tu. Amore, ancora un po' sbandato. Amore, vissuti appena. Muoviti e fallo agitare. In mezzo ai tuoi capelli spettinati come tante notti ci sarò. E se ogni notte sei tu, io non mi stanco più. Amore, ed è per te soltanto. Amore, è per averti accanto. Il mondo per te non ha confini.
Die Lebensentwürfe, die ändern sich, die von Frauen und die von Männern. Heute ist es nicht mehr so wie noch vor 40 Jahren. Und im Treffpunkt auf dieser Seite schauen wir uns Lebensentwürfe von Frauen an. Aus Anlass vom 40-Jahr-Jubiläum vom Frauenstimmrecht in der Schweiz. Wir machen ein Gespräch unter Generationen. Zum Beispiel mit der Grossmutter Verena Kromer, 71, und ihrer Enkelin Anna Di Locca, sie ist 18. Und wir gehen ins Gymnasium. Wir haben es schon gehört, ihr könnt abstimmen, das erste Mal die Ausschaffungsinitiative, wo ihr seid, stimmen. Aber jetzt, Anna, die locke Hand auf die Zeit. Was ist jetzt für euch wichtiger gewesen, wo ihr 18 seid geworden, dass ihr stimmen könnt? Oder dass ihr in alle Clubs, Ausgang, Lokal reinkommt jetzt mit 18?
Ja, nein, das ist mir schon, also ja, wichtiger. Ich habe mich mehr auf den Ausgang gefreut als aufs Abstimmen. Das muss ich also wirklich ehrlich sagen.
Aber gerne.
Ja, sehr gerne.
Sie waren gestern, gell?
Genau.
Wie ist denn im Ausgang? Sie sind sehr eine attraktive junge Frau. Ich denke, da sind sicher auch sehr viele Männer rum, die so Sprüche machen. Man kennt ja die Männer. Wie geht ihr mit dem um?
Manchmal ignoriere ich es, wenn ich wirklich überhaupt keine Lust habe. Und wenn sie wirklich also extrem aufdringlich sind, dann wird ich auch frech. Also ja, wird ich auch hässig, sage ich etwas zurück. Und ja, also jetzt... Ja, eher so. Ich bin ja nicht die, die anfangen drei schlagen. Gut, die wollte ich mal schlagen, ich habe keine Chance. Aber ja, doch, ich tue schon zurück unter.
Ist das etwas, was ihr manchmal schon mit eurem Grossi besprecht?
Ja, sie hat mal erzählt, dass das für sie unvorstellbar war früher. Also wenn irgendein Mann ihr irgendwie als Fülle gelangt hat oder so, dann wäre das, dann hätte sie nichts gesagt. Also das wäre ganz geschämig gewesen für sie selber.
Ist das so gewesen, Frau Kromer?
Ja, das stimmt. Dass ich mich nie getraut zu wehren. Also, das war nicht drin gelegen gewesen.
Und da bewundert ihr oder beneidet ihr manchmal euer Grosskind?
Ja, sicher. So selbstständig schon mit 18 da stehen und sagen, putz dich, ich will nichts mit dir zu tun haben. Also, das ist schon noch, finde ich gut.
Ich würde gerne unsere Historikerin beiziehen. Frau Schnegg, kann man das grundsätzlich sagen? Sind die jungen Frauen heute selbstbewusster als jetzt frühere Generationen?
Ich denke schon, ja. Ich denke schon. Also, der Erziehungsstil hat sich natürlich auch geändert. Der Erziehungsstil auch gegenüber den jungen Männern hat sich geändert. Man gibt den Kindern eher ein positives Feedback. Heute, das war früher ja verpönt, man hätte das Kind loben sollen. Sonst hätte sich sehr noch etwas einbilden können. Die jungen Frauen haben aber, denke ich, heute mehr als nur einfach das gängige Selbstbewusstsein. Sie wissen, dass wenn sie sich anstrengen, dass sie etwas erreichen können. Und sie starten durch. Das sehen wir, wenn wir heute Bildungsstatistiken anschauen. Die sind sicher in einer Klasse, wenn ihr jetzt nicht im naturwissenschaftlichen Gymnasium seid, habt ihr sicher eher mehr junge Frauen als junge Männer auch in eurer Klasse.
Habt ihr das?
Nein, ist ziemlich ausgeglichen. Glaubst du? Ja, doch,
ziemlich ausgeglichen. Gut. Also die Statistik, wir haben mehr Maturandinnen als Maturanden im Moment. Frauen treten tatsächlich selbstbewusster auf. Und es hat nicht zuletzt auch damit zu tun, und ich glaube, das ist ein Wandel, dass es heute in unseren Breitengraden selten ist, dass die Eltern noch unbedingt einen Sohn haben wollen und dass sich Mütter unvollständig vorkommen, wenn sie nicht einen Sohn gebären. Das war in der Generation von meiner Mutter natürlich noch weit verbreitet gewesen. Man hatte Kinder, bis der endlich der Thronfolger ist auf die Welt kam.
Anna Di Locca, ihr habt eine Freundin, lebt in einer Beziehung seit gut einem Jahr.
Ja.
Denkt ihr da manchmal schon so ein bisschen darüber nach, wie die Beziehung so aussehen in Sachen Rollenverständnis? Also wer das zu sagen hat oder wie sieht das aus?
Also jetzt momentan?
Ja.
Also jetzt momentan, also ich glaube, es ist ziemlich ausgeglichen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er die Hose noch hat und ich würde aber nicht sagen, dass ich die Hose noch habe. Also ich fühle mich da recht gleichberechtigt, ja.
Und wenn ihr euch vorstellt, später mal vielleicht, wenn ihr mal Kind wettet mit ihm, so, da schaffen sie das Sachen, wo ihr euch damit beschäftigt?
Ja, ich denke schon darüber nach. Also jetzt einfach allgemein, mit einem Partner, den ich später werde, ich werde sicher nicht also Hausfrau spielen und nicht mehr arbeiten. Also ich würd sehr gerne Kind haben, ich würd Kind haben, ja. Aber ich würde nicht die Mutter sein, die dann wirklich quasi alles aufgibt und dann nichts mehr macht. Ich würde dann wieder weiterarbeiten und alles.
Wie ist denn, also, wir haben vorhin gesagt, dass die heutigen jungen Frauen eben all die Möglichkeiten haben, sie können auslesen zwischen all den verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Ist das für euch eine Chance oder ist das manchmal auch ein bisschen streng, dass ihr denkt, das ist fast, überfordert mich fast ein bisschen, da meinen Weg zu finden unter all den Möglichkeiten, die es gibt?
Ja, es gibt schon viele Möglichkeiten. Es ist schon, ich weiss auch noch nicht genau, wie meine Zukunft wird aussehen. Ich mache jetzt mal meine Matur und dann weiter schauen. Aber ja, ich bin froh, habe ich so viele Möglichkeiten und ich kann ja eigentlich wirklich auch alles machen. Und das, ja, das gefällt mir schon.
Spannend. Das entspricht dem, was ich auch wahrnehme, dass das Gefühl, mit 18, die Welt kann mir gehören, wenn ich so will, vorhanden ist. Diskriminierungserfahrungen kommen später. Wenn wir schauen, zum Beispiel, was passiert, wenn zwei junge Leute zusammenziehen im Haushalt, dann übernehmen die Frauen sofort stundenmässig mehr unzahlte Hausarbeit. Das zeigen die Statistiken sehr schön.
Heute auch immer noch.
Heute immer noch, auch wenn keine Kinder da sind, machen die Frauen sofort mehr im Haushalt. Wenn Kinder kommen, wird das ganz klar. Wir haben heute immer noch so, dass über 2/3 von der unzahlten Arbeit von Frauen geleistet wird. Und das führt dann halt nachher eben dazu, dass jemand mit einem kleinen Kind unter Umständen wirklich einfach und Erwerbstätigkeit an Limit vor Belastung kommt. Also, wo wir den Wandel noch nicht haben, im genügenden Ausmaß, ist bei der Umverteilung von der unzahlten Arbeit, insbesondere die Umverteilung von der Hausarbeit. Kinderbetreuung sind Männer stärker engagiert, aber bei Hausarbeit, das ist die harte Frauenbastion.
Wo wir eigentlich gerne würden, ein bisschen mehr aufgeben. Jetzt wird ich noch Salome Schneider noch mal beiziehen. Sie ist auch in der letzten Stunde Lehrer kennen. Sie ist mit ihrer Mutter da, sie ist 28, hat einen Bub, der gutjährig ist, also hat ein kleines Kind daheim, arbeitet selber auch noch in einem kleinen Pensum. Wie löst ihr das? Wer macht bei euch daheim mehr Hausarbeit?
Also, ich habe jetzt da gerade zugelassen und habe wirklich sagen, das stimmt absolut. Also, wir und mein Mann haben schon länger zusammen gewohnt und dann ist das Kind gekommen und ich bin von einem Schlag auf den anderen daheim gewesen. Ich habe ein Kind gehabt, ich habe das Kind gestillt, betreut, geschaut, ich habe meinen Haushalt gehabt und ich bin total überfordert gewesen. Absolut, ich habe nichts geschafft und bin so froh, habe ich Unterstützung von meinem Partner. Aber es hängt vieles an der Frau, auch heute. Und ich würde sagen, ich lebe sehr eine moderne Partnerschaft mit einem Vater, der sehr, und einem Mann, der sehr präsent ist. Aber ich sehe das genauso.
Oh, was liegt dort? Ich nehme an, ihr sagt das ihm ja auch, oder?
Also ich glaube, es hat sich wie so natürlich ergeben, weil ich am Anfang daheim gut, es braucht Mutter, wegen dem Stillen vor allem, sagt man auch. Dann ist es einmal so, dann heisst es plötzlich auch, beim Mann, der Arbeitgeber, es ist nicht so einfach reduzieren. Mein Mann schreibt seine Doktorarbeit. Also, es gibt sich natürlich und dann ist man plötzlich daheim und der ganze Haushalt. Und wer macht denn denn? Jo, du bist ja daheim. Also, bei uns ist das nicht ohne Konfliktpotenzial.
Also da gibt es manchmal die eine oder andere Diskussion. Aber es gibt immerhin Diskussionen, die es früher also vielleicht eben nicht gab.
Ich würde sagen, wir haben eine gute Basis und kommen auch vorwärts. Ich bin sehr dankbar. Ja.
Anna, die Logan, wenn du das gehört oder wenn du das hörst, Mensch, blüht dir das auch mal, dass du oft mal die bist, die daheim die Wäsche macht und putzt.
Ja, mal schauen. Vielleicht ist es ja dann, wenn ich ihn dann weniger so habe, jetzt noch weniger als früher. Nein, ich weiss nicht. Also ist mir schon klar, dass ich die bin, die dann das Kind wird stillen und sicher eine Babypause wird machen. Aber ja, ich denke, es ist schon. Also ja, ich weiss nicht, ich bin so voll jetzt naiv, ich habe keine Kinder und nichts. Ich weiss ja nicht, wie es dann aussieht. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, dass man das aufteilen kann. Ich glaube schon, dass ich sicher auch am Anfang wird zu Hause sein. Aber ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also es gibt ja Kinder, gibt dann auch Kinderkrippen und alles.
Also man spürt wirklich sehr gut, wenn man dir zulässt, was Frau Schnegg vorhin gesagt hat, es ist wirklich ein grosses Selbstvertrauen da und auch eine Zuversicht in das, was kommt. Das ist sicher auch etwas, was nicht immer so war und was eigentlich schön ist, wenn man das so zulassen kann. Und wir wollen das aufnehmen, was du gesagt hast, eben, wie könnte es in Zukunft sein? Vielleicht ist dann ja alles anders. Vielleicht sind dann die Männer die vor allem daheim sind und wäschen und glätten. Meine glättet übrigens hervorragend. Wir wollen noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir machen das gerade als nächstes im Treffpunkt auf dieser Seite.
Walk out on me.
Das ist das Handy-Treffpunkt auf DRS1. Auch wenn die Musik läuft, wird da hinten dran weiter diskutiert. Es geht ums Kochen gegangen und ums Essen. Und dass es doch gar nicht geht, wenn eine Frau kocht und der Mann nachher ausruft, zu essen, sie sind nicht fein. Das würde sich hier niemand bieten. Frau Schneider hat gesagt, dann würde sie gerade gar nicht mehr kochen. Das sind so Gespräche, die da hinter den Kulissen laufen. Wir blenden jetzt nochmal zurück, machen nochmal einen Gump zurück in die Schweizer Geschichte. Und zwar mit einer DRS1-Hörerin. Es ist das Cecilia Zollet. Grüße dich, Frau Zollet.
Ja, grüß Frau Hulliger.
Frau Zollet, Erinnerungen, die zurückgehen ins Jahr 1952,
ja, gell? Genau. In 1952 habe ich die Lehrabschlussprüfung gemacht als Damenschneiderin. Und dann haben wir auf Herisau eine Prüfung. Und dann haben wir alles miteinander einfach nach dem anderen gehabt. Und dann schlussendlich hat es geheißen, also zwischen den mal müssen wir in ein anderes Zimmer rein und dort haben wir Staatskunde. Da habe ich gedacht, ja, Staatskunde, ich komme aus, ich kenne alle Bundesräte, alle Departements und so. Komme rein und da sage ich jetzt drei oder vier Lehrer sind drinnen gewesen und haben gesagt, eben, ja, Fräulein Keller, wir machen, wir tun das ganz weit über das Frauenstimmrecht. Da ich denke, oha, was kann ich jetzt da sagen, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, was sagen Sie dazu? Und dann sage ich, also ich sei komplett dagegen, weil ich habe wahnsinnig eine gute Mami und die hat gefilmt, schon 37, wenn wir sind geschlitten und gebaden und das Mami ist einfach alle, weil sie für uns da war, hat uns schön angelegt und alles. Ich will nichts anderes, ich will mal auch eine Mami geben und will auch das alles machen. Und dann haben sie gesagt, ja, ist schon gut. Und wir haben nicht mehr viel gefragt und gesagt, sei eigentlich gut, ich kann wieder gehen. Und dann am Nachmittag habe ich die Prüfungsnoten bekommen, alle miteinander, Buchhaltung etc. und Geschäftsbrief. Und dann lauter eins. Also, in der Staatskunde auch eins, weil ich nicht für das Frauenstimmrecht bin.
Also eins war dann gut gewesen.
Ah, ja, ja, natürlich.
Das war das Beste, klar, eine, okay.
Eine 52, ja. Eine 52 ist ein Luther ist natürlich das Beste, was wir können haben, oder?
Also, das hat man gesehen, Fall, die hat noch die richtige Einstellung. Ja,
ja, bin ich zufrieden gewesen und habe mich auch gerne nie gekümmert. Die hat wirklich mein Leben so gestaltet, wie es meine Mama gemacht hat. Ich war schon seit dem 84, als ich filme, sobald ich Grosskinder bekommen habe, habe ich auch angefangen zu filmen, weil meine Mama uns ein wunderbares Vorbild gesehen ist.
Also quasi seid ihr immer daheim gsi bei den Kindern und habt zu den Kindern geschaut, habt quasi den Weg gewählt, der für euch der richtige ist.
Genau. Und heute Nachmittag kommen wir zwei Grosskinder aus vom Mittag, gehen zum Mittagessen und ich bin bereit.
Wunderbar. Merci ja. Vielmals, Frau Zollet. Herzlichen Dank für die Geschichte. Alles Gute.
Ade, Frau Zollet. Danke.
Und das eine mögliche Biografie, die Frauen heute wählen können, ein Lebensweg, den sie bewusst wählen können, dass sie sagen, und ich bleibe daheim und ich will immer da sein für meine Kinder. Im Moment haben wir ja, wenn wir es gerade von der Staatskunde hatten, mit der Frau Zollet, vier Bundesrätinnen. Das ist ein absolutes Novum. Frau Schneck, Historikerin, kann man sagen, jetzt sind wir in der Schweiz am Ziel von unseren Träumen.
Also, ich habe noch ein bisschen weitergehende Träume, muss ich sagen. Weder vier Bundesrätinnen während diesem Jahr. Wir müssen ja damit rechnen, dass nach dem Rücktritt von der Frau Galmire wir dann wieder sicher wieder werden. Vier Männer oder drei Frauen. Und wenn die Frau Wittmer-Schlumpf nicht wieder gewählt wird, wird sie vermutlich auch durch einen Mann ersetzt werden. Also so bescheiden wollen wir doch nicht träumen. Abgesehen davon ist
politische Gleichberechtigung, also die Wahlsituation von Frauen in den kantonalen Parlament, kommunalen Parlament und in den Exekutiven, zeigt nicht mehr so sehr nach oben. Wir haben am Anfang eine Aufwärtsbewegung gehabt. Wir stagnieren jetzt ungefähr bei einem Drittel. Kanton Bern hat bei den letzten Grossratswahlen ist der Frauenanteil zurückgegangen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir irgendwie, wenn dann bei diesen 50% werden landen. Also es ist noch nicht alle Wünsche sind noch nicht erfüllt und wir haben natürlich Bereiche, wo die Frauen noch weit hinter zurück sind. Zurzeit wird gerade diskutiert, was man machen könnte, dass Frauen in der Wirtschaft, in der Berufswelt besser können vorwärts kommen und auch in der Chefetage, in den Entscheidungsfunktionen besser repräsentiert sind.
Dort sind wir ja immer noch untervertreten. Ich würde das gerne noch die Frage noch der anderen Frau stellen, vielleicht Frau Schneider, die Mutter von der Salome, Frau Sibylle Schneider. Eben, man sollte schauen, dass Frauen besser vertreten sind. Zum Beispiel in der Wirtschaft, da gibt es ja das Mittel von der Quote, dass man sagt, es müssen so und so viele Frauen sagen wir, in einem Parlament sind oder eben auch in einem Verwaltungsrat. Das Mittel von der Quote, ist das euch sympathisch?
Ich habe mir das oft überlegt. Wir haben auch bei den Wirtschaftsfrauen ist die Fragestellung gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob es die richtige Methode ist. In Deutschland ist sie jetzt wieder im Gespräch. Ich muss offen gestehen, ich kann mir da nicht eine abschliessende Meinung können bilden.
Wie ist es bei euch, Frau Kramer? Frauenquote?
Frauenquote, das tönt so wie, man muss die Frauen ihm bevorteilen. Und da bin ich dagegen. Irgendwie finde ich, sollten Männerquote sein. Man sollte sagen, Männerquote. Also, es dürfen nicht zu viele Männer drin sein. Man sollte es eigentlich kehren.
Also anders anschauen, sozusagen. Ja. Eure Enkelin schmunzelt, hat sich das schon mal überlegt, Frauenquote, dass man sagt, es müssen so und so viele Frauen in einem Gremium drin sein.
Nein, ich habe mir noch nie überlegt. Aber, ja, ich weiss nicht, ob das etwas bringen würde. Dann wäre es wie so quasi ein Erzwungenes im Parlament oder wo auch immer, im Bundesrat. Und vielleicht ist das ja nicht so eine super Person. Also ja, es ist ja dann wie, ja.
Gut, es wäre, wenn man jetzt sagen, bei gleicher Qualität quasi würde man vielleicht Frauen nehmen. Ich möchte noch die andere aus der jungen Generation schnell Salome Schneider, ihr habt genickt, das wäre für euch so ein Modell, das sind wir.
Also ich kenne es einfach gerade anders, weil in meinem Beruf als Primarlehrerin haben wir leider eine ganz, ganz hohe Frauenquote, das sind ja 90%.
Das sagen leider, warum leider?
Ja, weil ein Beruf immer werden, soll mehr Männer geben, wo sind Männer. Männer werden viel eher angestellt, wir Frauen sind halt viel zu viel und die Kinder brauchen auch männliche Frauen. Anbilden, ganz klar. Also,
aber was liegt es, dass Männer nicht in das Berufsfeld kommen?
Man kann nicht so viel Karriere machen, man hat nicht so viele Aufstiegschancen. Ich weiss es auch nicht, ich finde es einen tollen Beruf.
Frau Schneck, was habt ihr das Gefühl, wenn ihr die Lage einschätzt, die Quote, Frauenquote, ist das etwas, was in der Schweiz eine Chance hat?
Ich glaube, in der Schweiz hat es im Moment keine Chancen. Ich bedauere das. Die Schweiz ist ja das Quotenland par excellence, aber nur nicht Frauenquoten. Wir haben Appenzellerquoten, wir haben Jurassierquoten. Das ist ganz selbstverständlich. Wir merken es nicht einmal, dass das Quoten sind, dass wir das haben. Es wäre eigentlich absolut denkbar, dass man noch Frauenquoten haben würde. Und wir haben eine Quotenfrau mal gehabt, eine Alibi-Frau mit der Ruth Dreyfuss im Bundesrat. Und ich glaube, sie hat ihre Sache mehr wieder gut gemacht.
Aber vielleicht ist das gleich auch so ein bisschen jetzt eine Generationenfrage, oder? Das ist dir von eurer Generation, die ja selber auch eben sehr aktiv war in diesem Kampf für die Anliegen von der Frau, sagen, das braucht vielleicht die Quote. Und jetzt jemand Jungs wie Anna, der sagt, es wäre eigentlich auch komisch, wenn man nur wegen dem würde gewählt werden, wo eigentlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben und sagen, ich werde doch auch sonst gewählt, wenn ich mich wege. Ja.
Also, das zeigt sich einfach, dass, wenn man das untersucht, man sieht, dass Quote eines der effizientesten Mittel ist, um Frauenanteile zu steigern. Wir haben das jetzt gerade in Norwegen erlebt mit der Frauenquote für die börsenkotierten Unternehmen. Und es funktioniert. Und die Leute, die Frauen, die auf diese Art und Weise in die Unternehmen reinkommen, sind gut. Es ist einfach oft ein selbstverständliches Kooptieren von einer Gruppen, sozialen Gruppen, wo halt einfach die Männer denken. Zuerst mal an andere Männer. Ich habe mit einem Journalist geredet, der lang in einer Zeitungsredaktion war und gesagt hat, wie schwierig das es war, dass eine Frau dort reingekommen ist, weil der Kollege immer den Kollegen gefragt hat.
Also die soziale Gruppe sozusagen.
Ja, und ja, das, ich bin überzeugt, wenn wir lauter Frauen wären, würde das vielleicht genau ähnlich funktionieren. Mhm. Ein soziales System hat Tendenz, sich so nicht divers zu repetieren. Und heute ist Diversity ist ein Thema, ein erfolgsversprechendes Modell, um die Vielfalt zu erhöhen. Und das ist meistens gut für einen Organismus.
Und Netzwerke, das ist sicher auch ein Stichwort, das wir uns noch ein bisschen aufnehmen können, dass wir Frauen halt auch vielleicht besser oder vermehrt müssen, Netzwerke engagierter müssen sein in dieser Diskussion. Meine Produzentin Martina Schneider ist jetzt da am Mikrofon mit einem Bündel von E-Mail, wo sie reinkommen, von Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligt haben. Wir werden zum Schluss noch eine Runde machen durch diese E-Mail.
Zum Beispiel das von Paul Jud aus Titterten. Er schreibt, er hat Jahrgang 45 und er kann sich noch gut erinnern, wie er als junger Burst die Abstimmung von 1959 kommentiert habe. Er sei damals total gegen das Frauenstimmrecht gewesen und heute schämt er sich wirklich dafür, dass er damals so eine Vorstellung und so eine rückständige Meinung hätte können vertreten. Also da Selbstreflexion von Paul Jud. Dann zwei Mails, die auch an die Adresse von der Journalistinnen zum Beispiel da in dem Studio gehen. Dann Maria Zimmermann aus Montagny-la-Ville hat uns geschrieben und auch der Hans-Peter Wirth. Und beide sagen, es sei Frauen diskriminierend, wenn man, also die Redensart, wenn man fragt, arbeitet ihr oder sind ihr daheim? Und sie haben beide auf das aufmerksam gemacht. Man muss sie vielleicht fragen, sind sie erwerbstätig, gehen sie in einem Beruf noch nach, aber eben daheim werden die Frucht geschafft. Und das haben wir auch festgestellt, genau. Und der Hans-Peter Wirth hat dann noch gesagt, bezüglich Frauenstimmrecht hätte er immer die Meinung vertreten, genau wie sein Vater, illusionslos dafür. Dann haben wir noch eine Geschichte von der Susanne Rebholz aus Solothurn. Sie hat gesagt, sie hat als Argument damals, 1971, gegen das Frauenstimmrecht, hat es immer geheissen, Frauen machen ja auch keinen Militärdienst. Und sie hat sich geschworen, wenn das angenommen wird, das Frauenstimmrecht, dann melden sie sich beim Zivilschutz. Und am Montag nach der Abstimmung damals, sei sie mit Kinderwagen und einem anderen Kind an der Hand, sei sie bei Ostermundigen, Kanton Bern, beim Zivilschutz vorbeigegangen und hätte gesagt, sie will jetzt da sich nützlich machen. Und die haben total gestaunt und haben sie dann aber in der Sanität eingeteilt. Und sie sagt bis heute eine regelmäßige Abstimmerin. Und sie fand, das Grundrecht soll man schätzen. Und wie gesagt, sie hat ihr Versprechen ja dann auch eingelöst. Und vielleicht noch ganz zum Schluss, wir haben einen zweiseitigen Brief an und für sich bekommen. Von der Regula Stern-Grieser aus Brione. Und sie hat einfach so Gedanken aufgeschrieben zu 40 Jahren Frauenstimmrecht. Sie selber hat Jahrgang 1942. Und sie hat gesagt, die Gedanken hat sie an und für sich aufgeschrieben für ihre Enkelin Mara, die sei geboren 1999. Dass die dann einmal, wenn sie genug alt ist, können nachlesen, wie das gewesen sei, wo die Grossmami als unmündig Golden Hebi, jahrelang.
Also ganz ein eindrücklicher Brief, den sie uns geschrieben hat, mit so Erinnerungen. Und genau so Generationengespräche haben wir heute gemacht im Treffpunkt da auf der Seite. Wir haben verschiedene Frauengeschichten gehört, verschiedene Wege, die Frauen eingeschlagen haben. Und es ist ganz klar, alle arbeiten, sei es daheim, sei es im Beruf oder sei es an beiden Orten. Ich danke euch herzlich, dass ihr da seid. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Merci vielmal. Herzlichen Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.